Ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst am Sonntag Trinitatis hier in Marienberghausen. Dreieinigkeit, drei in einem. Für manche ist das Spekulation, für andere die Preisgabe menschlicher Vernunft. Man kann es aber auch als Versuch verstehen, Unsagbares in Worte zu fassen. Und Gottes vielfältige Zuwendung zu uns und der Welt zur Sprache zu bringen, wie es Paulus am Schluss des 2. Korintherbriefes, dem Wochenspruch für die vor uns liegende Woche, schreibt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Heute haben wir viel, wo wir um eine Spende bitten. Der Klingelbeutel ist im Monat Mai für die Konfirmandenarbeit der Gemeinde vorgesehen. Am Ausgang ist sie vorgesehen für das Berliner Missionswerk Bildung und Bildungsarbeit im Ausland, Unterstützung für den Bildungscampus Talita Kumi in Beit Yala in Palästina. Bildung erlaubt neue Blickweisen und eröffnet neue Horizonte. Als Mädchenschule und Internat im Jahre 1851 gegründet, betreut Talita Kumi heute ca. 900 Kinder und Jugendliche, Muslime und Christen. Zum Schulzentrum gehört ein Kindergarten, das Mädcheninternat, die Grund- und Oberschule, eine Berufsfachschule und ein Gästehaus. Talita Kumi setzt sich nicht nur für die Förderung leistungsstarker Kinder und Jugendliche ein, sondern übernimmt zugleich auch soziale Verantwortung. Die Förderung von Mädchen gehört dabei zu den Kernaufgaben. Bildung erlaubt neue Blickweisen und eröffnet neue Horizonte. Das gilt besonders in einem Land, das seit Jahrzehnten unter Besatzung lebt. Weiterhin wird gesammelt für die Ukraine. In den letzten Tagen erreichte uns noch ein Aufruf unseres Präses Thorsten Latzelt angesichts der Bilder, die wir alle in den Medien wahrnehmen konnten. Am Freitag vor Pfingsten haben Starkregen zu massiver Überschwemmung im Südwesten geführt. Viele Menschen haben ihren Besitz dabei verloren und können nicht zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Besonders hart hat es die Gemeinden im Saarland getroffen. Mit großartigem Einsatz, auch aus anderen Teilen unserer Landeskirche, sind die ersten Evakuierungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten erfolgt. Die größten Probleme der betroffenen Menschen werden gerade gelindert. Durch Notfallseelsorge, offene Kirchen und Gemeindehäuser für Betroffenen, Essensausgaben, die Versorgung durch die Diakonie Saar, mit Kleidung, Hausrat, Erstberatung und vielem mehr. Danke an alle, die sich hier engagieren. Am Mittwoch konnte ich mir bei einem Besuch selbst einen Eindruck von der intensiven Arbeit verschaffen, die vor Ort von Einsatzkräften und Ehrenamtlichen geleistet wurde und wird. Aber die Not ist weiter groß und der Bedarf hoch. Besonders gebraucht werden zusätzliche Beratung zu Hilfeleistungen, Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und Schadensmeldungen, Pumpen, Bautrockner und kleines Überbrückungsgeld für besonders hart betroffene Menschen. Daher wende ich mich an Sie. Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Arbeit des Diakonischen Werkes im Saarland und den von der Flut betroffenen Menschen. Die Hilfe kommt anteilig auch betroffenen Gemeinden und diakonischen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz zugute. Danke für Ihre Unterstützung. Gott segne Geberinnen und Geber und die Gaben. Ihr Thorsten Latzelt, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Susanne, haben wir das auf der Homepage? Ansonsten, ich denke, die Kontodaten vielleicht da auch nochmal. So feiern wir den Gottesdienst nicht in unserem Namen, sondern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der eine Gott in drei Personen. Viele tun sich damit schwer. Drei in einem, wie soll das gehen? Ein Gedanke in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst, den ich hatte, ich hätte Sie gerne aufgefordert, mal der Nachbarin, dem Nachbarn zu erklären, wie ist das denn mit der Trinität? Ich habe den Gedanken dann doch erstmal verworfen. Am Sonntag Trinitatis feiern wir eben dieses Fest der Dreieinigkeit. Es ist eine theologische Idee, die schwierig ist und doch viel über das Wesen Gottes aussagt. Gott ist umfassender, als wir Menschen begreifen können. Aber er lässt sich auf eine Geschichte mit den Menschen ein und offenbart ihnen mit der Zeit immer mehr von sich. Als Vater erwählte Gott ein Volk. Als Sohn kommt er allen Menschen zum Heil. Schließlich zieht Gott in jedem Einzelnen Wohnung. Als Begeisterung, als Tröster und Liebeskraft. Gott ist auch Beziehung. Niemand ist von seiner Gegenwart ausgeschlossen. Gott kann und will nicht für sich sein. Ein Ausdruck dafür ist die Dreieinigkeit. Der Friede Gottes sei mit euch. Lassen Sie uns aus dem Lied 136 die Strophen 1, 3, 4 und 7 singen.
Thank you.
Unter der Nummer 749, 1 und 2, finden wir den Psalm für den heutigen Sonntag, Psalm 113, den wir im Wechsel sprechen werden. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu sprechen. 749, 1 und 2. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindmutter wird. Halleluja! Ehre sei dem Vater. Gott Vater, Schöpfer des Himmels, wenig achten wir deine Schöpfung und zerstören damit Leben. Gott Sohn, Bruder der Menschen, täglich gehen wir aneinander vorbei, ohne auf unseren Nächsten zu achten. Gott, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, Unehrlichkeit und Betrug bedrohen unser Miteinander. Gott, der du Vater und Mutter und Bruder und uns in deinem Geist verbunden bist, wir kommen zu dir mit dem, was uns bedrückt und belastet. Wir bitten um dein Erbarmen. So schreibt Paulus, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, in seinem Frieden wollen wir leben. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott, du schenkst uns und unserer Mitwelt das Leben. Menschlich begegnest du uns, in deinem Geist bist und bleibst du uns verbunden. So kommen wir zu dir, lassen die Unruhe des Alltags hinter uns und werden still und bitten dich. Öffne unsere Herzen und Sinne für deine alltäglichen und manchmal unscheinbare Nähe. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, in Ewigkeit. Amen. Aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 3, hören wir nun das Evangelium zu dem heutigen Sonntag.
Der Lesungstext steht, wie Pfarrer Oschmar gerade sagte, für den heutigen Sonntag in Johannes 3, die Verse 1 bis 12, die ich aus der Neuen Genfer Übersetzung lese. Und wir hören von einem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus und der Notwendigkeit, von Neuem geboren zu werden. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Halleluja! Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Halleluja!
Lassen Sie uns mit der weltweiten Christenheit unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus dem Lied 123 bitte die Strophen 1, 3, 4 und 6 singen. Liebe Gemeinde, vor gut anderthalb Wochen wurde ich durch einen Redebeitrag an eine Formulierung eines der größten Theologen des letzten Jahrhunderts erinnert, die mich nicht nur im Studium und Vikariat begleitet hat. Karl Barth formulierte: Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides. Unser Sollen und Nicht können wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Damit ist das Grundproblem nicht nur der Theologie, sondern jeder menschlichen Rede von Gott bezeichnet. Liebe Gemeinde, es gibt Texte, wenn wir sie lesen, stellen wir ganz schnell fest, so wie sie geschrieben sind, ist es nicht meine Sprachwelt. Beispiel. Auf Ihre Mail vom teile ich Ihnen mit, dass Sie für den Termin am verhindert worden sind. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Weitere Beispiele kennen Sie mit Sicherheit von Juristen oder das berühmte Beamtendeutsch. Oder auch Beipackzettel. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Ärztin oder Arzt, Ihre Apothekerin oder Apotheker. Beipackzettel. Spätestens nach 2 Absätzen muss ich mich sehr konzentrieren. Die Worte purzeln in meinem Kopf durcheinander und ich muss mich teilweise zwingen, weiterzulesen. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Das berühmte Kleingedruckte in Verträgen. Da sieht es meist nicht besser aus. Gibt es das auch in Deutsch? So frage ich mich dann mit Sätzen, die irgendwann auch wieder aufhören, Wörtern, die erklären statt verschlüsseln und Wichtigste irgendwie kenntlich machen? Wäre doch großartig. Im Videotext des Fernsehens gibt es immer wieder Seiten in einer einfachen Sprache. Aber diese Texte sind ja gar nicht dafür geschrieben, damit man sie versteht, sondern weil ihre Autoren sich mit allen Richtungen oder in alle Richtungen absichern wollen. Der biblische Text, über den heute zu predigen ist, ist ein Beipackzettel des Glaubens. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Pfarrer, Ihre Pfarrerin, Ihre Schwester und Bruder in Christus. Oder Ihre Nachbarin, Ihren Nachbarn, jetzt im Gottesdienst. Im 1. Kapitel des Epheserbriefes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn herauszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Meine Schüler fordere ich dann schon mal auf, so jetzt mit eigenen Worten bitte zusammenfassen. Sie würden verzweifeln. Übertragen wäre das dann das Medikament gesegnet. Wirkstoff aller geistlicher Segen im Himmel. Darreichungsform Vater, Sohn und Heiliger Geist. Anwendungsgebiet, Versiegelung und Unterpfand. Dosierung nach Bedarf mit Langzeitwirkung. Bliebe noch die Frage, für welche Symptome ist es denn gedacht? Ich sage an dieser Stelle bewusst nicht für welche Krankheit. Was krank ist und was gesund, muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Die Diskussion mit meinen medizinischen Fachangestellten ist dann sehr spannend, wie sie Krankheit und Gesundheit versuchen voneinander zu unterscheiden. Symptom ist da neutraler. Es ist etwas, was sich rein äußerlich und objektiv beschreiben lässt, ohne es direkt zu werten. Das Symptom, um das es geht, heißt in der theologischen Fachsprache Agnostizismus. Wieder ein Fremdwort. Wie jedes gute Fremdwort bringt es etwas auf den Punkt, was man sonst nur in mehreren Sätzen umschreiben kann. Agnostizismus heißt nichts anderes, als dass jemand sagt, keine Ahnung, ob es Gott gibt. Ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht widerlegen. Das liegt nicht an mir, niemand kann das. Auch das ist die Sprache der Schüler. Solange das so ist, hat die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, keine Bedeutung für mein Leben. Ich kümmere mich nicht darum. Wenn jemand behauptet, dass menschliches Erkennen begrenzt ist, dass es Dinge gibt, die der menschliche Verstand nicht fassen kann und deshalb allergrößte Zurückhaltung geboten sei, was letzte Wahrheiten angeht, dann ist mir das erst einmal sympathisch. Leute, die die Weisheit und die Wahrheit gepachtet haben, waren in aller Regel eher ein Fluch als ein Segen für den Rest der Menschheit. Wir haben eben Nikodemus gehört, der zumindest Fragen hatte. Aber wenn wir die Bibel lesen, die Pharisäer, die wussten ganz genau, was die Wahrheit ist. Je genauer jemand meint zu wissen, wie das ist mit Gott, wo er wohnt, was er will, desto misstrauischer werde ich. Das andere Extrem, ich weiß es nicht, also sage ich lieber gar nichts, finde ich aber nicht besser. Auch das spiegelt viele Lerngruppen von mir wider. Die einen sehr starken Glauben haben, festgefahren, und die anderen, denen das Grundgerüst fehlt. Ich glaube daran, dass Gott zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weise zu unterschiedlichen Menschen spricht. Und ich bin sehr interessiert daran, was sie mir darüber erzählen können. Wohlgemerkt erzählen und nicht vorschreiben. Wenn jemand anfängt, ins Detail zu gehen und Beipackzettel zu schreiben, was Gott wann, wie, wo vorhat, sollte er sich seiner eigenen Begrenztheit schon sehr bewusst sein. Oder ich kann ihn nicht ernst nehmen. Das gilt aber auch für das andere Extrem, wenn Gott nur ein nebulöser Mr. X ist, über den man weder etwas sagen kann noch soll, wenn er so auf Distanz gehalten wird, dass er im völlig Unkonkreten verschwindet, kann ich persönlich auch nicht viel damit anfangen. Es gibt irgendeine übernatürliche Macht, daran glaube ich. Aber an einen persönlichen Gott? Dann doch lieber so wie im wenig eingängigen Epheserbrief, aus dem ich eben vorgelesen hatte. Der fasst zusammen, welche Geschichte andere Menschen mit Gott hatten und haben und in welchen Bildern sie ihre Erlebnisse verpackten. Denn da gibt es Gemeinsamkeiten. Der Unterschied wird dadurch Rechnung getragen, dass der eine Gott in drei unterschiedlichen Weisen wahrgenommen wird. Wer sagt, ob es Gott gibt oder nicht gibt, ich merke weder von dem einen noch von dem anderen etwas in meinem Leben, dem hält der Epheserbrief entgegen, wie er Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist wahrnimmt. Es wäre ja schon großartig genug, Gott als Schöpfer zu sehen, der nicht einfach für sich geblieben ist, sondern die Erde, das All und alles, was lebt und was ist, geschaffen hat. Es geht aber auch darüber hinaus. Das, was er geschaffen hat, sind nicht einfache Möbelstücke, um es sich ein wenig gemütlich zu machen. Seine Schöpfung ist nicht irgendein Inventar, zu dem er ein unpersönliches Verhältnis hat. Wir sind seine Kinder. Er sieht uns an, wendet sich uns zu. Er hat seinen Namen in unsere Hand tätowiert. Er liebt uns. Er hat uns erwählt, wie man altertümlich sagen könnte. Jede Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist auch nicht ohne Tücken. Wendepunkt und Herausforderungen, spätestens wenn man als Eltern in die Pubertätsphase seiner Kinder gerät. Aber das Grundsätzliche bleibt: Er ist unser Vater, wir seine Kinder. Nichts kann das ändern. Es blieb nicht beim einmaligen Ergebnis der Schöpfung. Gott selbst kam auf die Welt in seinem Sohn, Jesus Christus. Das geschah nicht nach dem Motto, ich bin's, euer Schöpfer, ich wollte mal mich vorstellen. Gott ist selber Mensch geworden, weil wir Menschen nur das erkennen und verstehen können, was menschlich ist. Gott hat sich selbst dem ausgesetzt, was unser Leben bestimmt. Zweifel und Verzweiflung, Ausgrenzen, Schmerz und alles Negative, aber auch Freundschaft und Gemeinschaft, Feiern und gutes Essen, füreinander Dasein und Helfen und alles Positive. Mit Gott Vater im Himmel und Sohn Jesus Christus auf der Erde ist noch reichlich Platz. Gottes Anwesenheit in diesem Zwischenraum wird Heiliger Geist genannt. Sein Job lautet Versiegeln und Unterpfand. Beides Worte, die Sie im Laufe der letzten Woche wahrscheinlich nicht benutzt haben. Versiegelung klingt dabei auch noch gefährlich. Deckel drauf, rein mit dem Glauben in den Menschen und wenn es genug ist, schnell Lack drüber, bevor etwas verkratzt und zerkratzt oder verloren geht. So ist es natürlich nicht gemeint, eher schon wie Brief und Siegel, wobei das etwas von amtlicher Bestätigung hat und der frischen, grenzensprengenden Natur des Heiligen Geistes nicht gerecht wird. Unterpfand kommt der Sache schon näher. Jenseits unserer Nationalhymne gibt es das Wort nicht mehr. Es ist quasi ausgestorben. Das eng verwandte Wort Pfand kennen Sie alle. Bevor Sie den Supermarkt betreten, versprechen Sie, den Einkaufswagen wieder zurückzugeben und bekräftigen dies damit, dass Sie einen Euro hineinstecken, den Sie wiederbekommen, falls Sie Ihr Versprechen halten. Ähnliches gilt für Getränkebüchsen, die nicht in den gelben Sack gehören, sondern zurück in den Einzelhandel sollen. Meine Schüler würden sie stehen lassen, die Putzfrauen freuen sich. Wie viel dieses Versprechen wert ist, können die Pfandsammler fragen. Können Sie die Pfandsammler fragen, die Mülltonnen danach durchfühlen? Unterpfand ist die feierliche Variante, die ernst gemeinte. Ein Unterpfand ist ein sicheres Zeichen, eine Garantie. Wer im Besitz des Unterpfandes ist, hat die damit garantierte Sache eigentlich schon. Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese Dreieinigkeit kommt wie selbstverständlich in vielen Formeln im Gottesdienst vor. Bei der Taufe darf sie nicht fehlen. Es ist Kern christliches Bekenntnisses. Glaube ist zum einen das Festhalten an etwas, in dem Fall an den Dreien. Glaube ist zum anderen aber auch das Festgehaltenwerden durch den Vater, der uns gewählt hat, den Sohn, der uns erlöst hat und den Heiligen Geist, in dem wir Gottes Nähe spüren. Dieses Festgehaltenwerden ist ein Segen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen. Ihnen ist noch bekannt zu geben, dass im Anschluss an diesem Gottesdienst im Gemeindehaus die Möglichkeit ist, am Kirchencafé teilzunehmen. Nächste Woche Sonntag ist ein Festgottesdienst zum Jubiläum der Frauenhilfe mit musikalischer Gestaltung durch den Instrumentalkreis und dem Projekt Kinderchor, auch dort herzliche Einladung anschließend ins Gemeindehaus. Zur Fürbitte bitte ich Sie, aufzustehen. Gott, Schöpfer der Welt, Bruder in Christus, der du uns in deinem Geist nahe bist. Wir bringen vor dich, was wir für uns und andere und für diese Welt erbitten. Gott Vater, Schöpfer dieser Welt, täglich erreichen uns Nachrichten von Hitze und Dürre, von Regen und Überschwemmungen. Wir bitten dich, hilf uns bewahren, was du uns anvertraut hast, deine wunderbare Schöpfung, die so gut gemacht ist. Gott Sohn, Versöhner der Welt, immer noch haben die Worte des Propheten Jeremia Bedeutung. Sie sagen, Friede, Friede, und ist doch kein Friede. In vielen Ländern, an vielen Orten, in Familien leben Menschen in Unfrieden, im Streit, im Krieg. Wir bitten dich, hilf uns, friedlich miteinander zu leben und dem Unfrieden entgegenzutreten. Gott, Heiliger Geist, Erlöser der Welt, immer wieder erleben wir unsere Lebenswirklichkeit als belastend. Erleben uns als getrieben und gehetzt. Wir bitten dich, erlöse uns von diesem Übel. Lass uns zur Ruhe kommen und Zufriedenheit finden. Gott, Schöpfer der Welt, Bruder in Christus, der du uns in deinem Geist nahe bist. Wir bringen vor dich in der Stille, was wir für uns und andere und für diese Welt erbitten. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam im Sitzen Lied 171 singen.
Thank you.
Zum Segen bitte ich Sie, sich zu erheben. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Genießen Sie noch das Orgelnachspiel.